millionenfache Leid der Polinnen und Polen erinnern, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskrieges wurden. Der Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Abraham, sagte im RBB 24 Inforadio, mit dem Denkmal werde ein Signal gesendet. Kerstin Reinsch, RBB 24.
Abraham sprach davon, dass es im Vorfeld eine intensive Auseinandersetzung gegeben habe, wie das Gedenken gestaltet werden könne. Dabei sei es wichtig, nicht nur einen Ort zu haben, sondern auch den historischen Hintergrund zu erklären. Deshalb solle der Gedenkort schrittweise ausgebaut werden. Außerdem soll dort künftig ein deutsch-polnisches Haus entstehen als Ort der Begegnung. Die Gedenkstätte entsteht an einem historisch symbolträchtigen Ort, dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort verkündete Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen.
Auch in dieser Nacht ist Israel von Raketen aus dem Iran beschossen worden. Betroffen war vor allem die Region um die Hafenstadt Lecke. Der EU-Staat Tschechien hat inzwischen begonnen, seine Bürger aus Israel in Sicherheit zu bringen. Auslöser für die aktuelle Eskalation war der Großangriff Israels auf den Iran in der Nacht zu Freitag. Ziel waren dabei vor allem die iranischen Atomanlagen und Militäreinrichtungen. Seitdem werden auch weiter Luftangriffe auf den Iran geflogen. Israel fühlt sich durch das Nuklearprogramm des Irans bedroht. Ein Gericht in Frankfurt am Main hat einen Mann aus Syrien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld hat das Oberlandesgericht eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann aus Syrien hat in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus in der Stadt Homs als Arzt gearbeitet und dort Gefangene misshandelt und getötet. Der heute 40-Jährige lebt seit 10 Jahren in Deutschland und hatte in mehreren Kliniken als Orthopäde gearbeitet, zuletzt im nordhessischen Bad Wildungen. Im Sommer 2020 wurde der Familienvater festgenommen. Opfer hatten ihn in einer TV-Dokumentation über die syrische Stadt Homs wiedererkannt. In Bonn bereiten ab heute tausende Regierungsvertreter und Experten den Weltklimagipfel in Brasilien Ende des Jahres vor. Zu den drängendsten Fragen der Konferenzteilnehmer gehören, wie weltweit verbindlich mehr CO2 eingespart werden kann und wie ärmere Länder des globalen Südens finanziell unterstützt werden können. Bisher gibt es unterschiedliche Ansichten dazu, wie genau das Geld verteilt werden soll. Überschattet werden dürfte das Treffen außerdem von dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, warnt davor, dass in Deutschland das Grundwasser weniger wird. Das geht aus Zahlen einer Studie hervor, die der BUND selbst in Auftrag gegeben hat. Demnach gibt es in jedem zweiten Landkreis schon Wasserstress. Das bedeutet, dass mehr Grundwasser entnommen wird, als sich neu bildet. Betroffen seien unter anderem die Regionen im Osten. In Brandenburg leiden laut der Studie 15 von 18 Landkreisen unter Wasserstress. Der BUND fordert unter anderem, dass alle einen fairen Preis für Wasser zahlen sollten. Aktuell sei die Wassernutzung mancherorts kostenfrei. Außerdem müssten Landschaften wiederhergestellt werden, damit sie zum Beispiel bei Starkregen das Wasser besser speichern können. Vor dem Kriminalgericht Berlin-Moabit beginnt heute ein Prozess um einen versuchten Brandanschlag. Ein 35-Jähriger soll versucht haben, aus nationalsozialistischer Gesinnung die Wohnung des Nachbarn abzubrennen und ihn zu töten. RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Morling.
Einen 25-Liter-Kanister soll der Angeklagte an einer Tankstelle mit Benzin gefüllt haben und dann mehrere Liter vor der Wohnungstür des Nachbarn in der 11. Etage ausgekippt haben. Eine Nachbarin hatte die Polizei alarmiert. Wenn das Benzin in Brand gesetzt worden wäre, hätte es eine große Explosion mutmaßlich mit Personenschäden gegeben, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte soll laut Ermittlern nach der Tat selbst eingeräumt haben, Ausländer zu hassen und der Nazi-Ideologie anzuhängen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nach letztem Regen verbreitet trocken. Mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken. 21 bis 24 Grad. Dazu ist es recht windig. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 17 und in Tempelhof 18 Grad, in Dahme-Mark 16 und in Fürstenwalde 21 Grad. Morgen dann mehr Sonnenschein als Wolken und es wird wieder etwas wärmer. 24 bis 27 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Anja Herzog.
Und ich grüße Sie herzlich. Gleich stellen wir Ihnen hier unser neues Album der Woche vor. Brahms mit Klarinette, aber ganz anders, als man es kennt, bis jetzt zumindest. Und in einer guten halben Stunde dann kommt die Dirigentin Anja Bielmeier zu mir ins Studio. Dann sprechen wir über Cassandra. Das ist eine zeitgenössische Oper, die ab Donnerstag in der Staatsoper zu erleben ist in Berlin. Da freue ich mich auch schon drauf. Liebesleid von Fritz Kreisler mit Lambert Orkes am Klavier und mit der Geigerin Anne-Sophie Mutter. Die war übrigens im Mittelpunkt des Interesses unseres heutigen musikalischen Kalenderblatts um 10.40 Uhr. Das können Sie sich noch anhören bei uns auf radio3.de. Sie hat nämlich mal ein Konzert ganz kurzfristig abgesagt. Na, da war was los. 10 Minuten nach 12 ist es. Jetzt sprechen wir über Brahms und über Stefan Konz. Der ist Cellist bei den Berliner Philharmonikern, aber eben nicht nur, er ist auch ein vielseitiger Dirigent und vor allem arrangiert und bearbeitet er Werke. Und für seinen engen Freund Daniel Ottensamer hat er jetzt die beiden Klarinettensonaten von Brahms orchestriert und mit ihm und mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin zusammen aufgenommen. Wer Brahms kammermusikalische Spätwerke mag, der wird diese Orchestrierung lieben. Das sagt Julia Kaiser. Sie hat Stefan Konz getroffen und stellt ihn jetzt unser Album der Woche vor. Übrigens eine RBB Co-Produktion.
Für mich war ganz klar, das ist eine ganz dramatische Sache, dieser erste Satz von F-Moll-Sonate. Und ich habe mich richtig darauf gefreut, als das Orchester zum ersten Mal so ein F-Moll-Tutti sozusagen spielt. Eine Dramatik, wo ich bei allem Respekt für die Möglichkeiten des Klaviers, also sowas kriegt man nur vom Orchester.
Mit Stefan Konz über die orchestralen Möglichkeiten der Klarinettensonaten von Johannes Brahms zu sprechen, ist wie die Bläschen einer Sprudeltablette einzufangen. So begeistert ist der Österreicher vom eigenen Geniestreich, gleich beide Sonaten für Klavier und Klarinette aufzufächern in die vielfältigen Ideen, die der Komponist ihnen eingeschrieben hat. (1890) begegnete Brahms dem Klarinettisten der Meininger Hofkapelle und war begeistert von dessen Musikalität. Die beiden wurden Kammermusikfreunde bis zu Brahms Tod 7 Jahre später.
Johannes Brahms war ja mehr oder weniger schon auskomponiert. Also er hat auch mit dem Verleger gescherzt natürlich in seinem sarkastischen Ton, dass er eigentlich schon fertig ist. Also da kommt nichts mehr. Und dann lief ihm eben dieser Robert Mühlfeld über den Weg. Und das hat ihn so inspiriert, eben diesen jungen Mann, der so wunderbar auf der Klarinette geblasen hat, wie er das geschrieben hat, der ihm auch dann gezeigt hat, was alles möglich ist auf der Klarinette. Das hat ihn so inspiriert, dass er eben dann diese 2 Klarinettensonaten und Klarinettenquintett und natürlich dann auch das Klarinettentrio geschrieben hat. Also vieles und Meisterwerke.
Die Begegnung mit einem Klarinettenvirtuosen hat schon 2 andere große Komponisten zu einigen ihrer schönsten Werke inspiriert, Wolfgang Amadeus Mozart und auch Karl Maria von Weber. Ihre Konzerte sind gleichzeitig die einzigen klassischen Orchesterwerke, die Klarinettisten zur Verfügung stehen. Warum nicht 2 weitere aus dem Hut zaubern? Die Idee habe ihnen schon lange im Kopf herumgespukt.
Daniel Ottensamer und ich sind ja schon seit Kindheitstagen gut befreundet. Also wir haben schon zusammen im Sandkasten gespielt.
Kammermusik machen Stefan Konz und Daniel Ottensamer schon seit vielen Jahren zusammen. Beide sind halb Ungarn, weshalb sie sich Brahms und dessen Begeisterung für ungarische Volksmusik besonders nahe fühlen. Und übrigens habe Brahms ja selbst viel Musik, die er mochte, orchestriert. Dass dies nun mit seinen Klarinettensonaten geschehen ist, hätte ihm sicher gefallen.
Aber der Klarinette immer genug Raum zu geben, weil sie ist nicht so ein durchdringendes Instrument. Das ist etwas, was gar nicht so leicht durchkommt durchs Orchester. Das muss ich natürlich auch ständig im Hinterkopf haben. Es geht auf die Balance, dass der Klarinettist, wenn er wichtig ist, ganz mühelos drüber kommen kann. Aber da hatten wir auch mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin wirklich einen fantastischen Partner an der Hand, der da mit Freude dieses Experiment auch mitgemacht hat, äußerst ausdrucksstark.
Thank you. Die Spielfreude zwischen Andreas Ottensamer an der Klarinette, dem Deutschen Symphonieorchester und Stefan Konz am Pult des großen Sendesaal des RBB ist mitreißend und gleichzeitig wunderbar durchdacht. Eine echte Kammermusik-Entdeckung ergänzt die beiden orchestrierten Klarinettensonaten. Auch im Quartett Opus 1 von Walter Rabel leuchtet die Klarinette, diesmal in Balance mit Klavier und Streichern. Rabel war Schüler von Johannes Brahms. Stefan Konz sitzt diesmal am Cello. Freundschaft klingt auch aus diesem Werk, zu Covid-Zeiten aufgenommen.
Juni 2020. Wir saßen alle zusammen in Wien, haben Trübsal geblasen und haben uns gedacht, jetzt muss man irgendwas machen. Und dann hat der österreichische Rundfunk gefragt, wollt ihr was aufnehmen, weil Live-Konzerte gab es ja nicht. Und dann haben wir überlegt, ah, okay, dieses Rabel-Quartett, das klingt doch wunderbar, lasst uns das doch einfach aufnehmen. Und der Konzertmeister von den Berliner Philharmonikern und mein guter Freund Noah Bendix-Bolgli war auch dort. Das war quasi so ein familiärer Akt, dass wir da einfach alle zusammen waren. Und dann haben wir halt im Salonton dieses Werk eingespielt.
Salonton, weil der in die Jahre gekommene Flügel sich bei 35 Grad Sommerhitze ständig verstimmt habe, erinnert sich Stefan Konz. Dieses i-Tüpfelchen verleiht der Einspielung den Charme eines Wiener Salons des späten 19. Jahrhunderts. Mit Tiefgang.
Unser Album der Woche hier auf Radio 3 hat Ihnen Julia Kaiser gerade vorgestellt. Vor allem Brahms Klarinettensonaten in Konzertversionen von Stefan Konz hören Sie da drauf mit Daniel Ottensamer und weiteren Solisten mit dem DSO. Das Album ist bei Pentatone erschienen, eine Co-Produktion mit uns, mit dem RBB. Und eins können Sie gewinnen, Dussmann, das Kulturkaufhaus macht es möglich. Klicken Sie auf unserer Homepage oben auf Musik und da aufs Album der Woche. Da finden Sie diesen Beitrag dazu, können sich nochmal anhören, mehr Informationen. Und dieses Formular da, da können Sie Ihren Namen, Ihre Adresse angeben und eben mit etwas Glück ein Album gewinnen. Dafür haben Sie Zeit bis nächsten Montagvormittag, 10 Uhr. Und jetzt hören Sie noch was daraus, natürlich, nämlich den ersten Satz der zweiten Klarinettensonate von Brahms in dieser opulenten Besetzung mit dem DSO. Also ich bleibe dabei, das klingt tatsächlich einfach folgerichtig, diese Klarinettensonaten von Johannes Brahms mit Orchester mal auszuprobieren. Das hier war die zweite Sonate in dieser Version von Stefan Konst. Der hat das umgeschrieben. Der erste Satz war das hier, Daniel Ottensammer und das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Stefan Konst hat das geleitet. Das ist ein nagelneues Album, eine Koproduktion mit dem RBB und unser Album der Woche hier auf Radio 3. Davon hören Sie also in den kommenden Tagen noch sehr, sehr viel mehr erfreulicher. 12.26 Uhr ist es. Was jetzt kommt, klingt wie Mozart, ist aber von seinem Zeitgenossen, von Muzio Clementi. Ein einziges Mal sind sich die beiden tatsächlich begegnet. Das war Heiligabend 1781 bei Kaiser Joseph II. In Wien bei einem musikalischen Duell zur Unterhaltung des Hofs. Der Kaiser hat es am Ende für unentschieden erklärt. Clementi war da ehrlicher und hat dem jüngeren Mozart zum Sieg gratuliert. Hier trotzdem von ihm Musik, nicht Mozart. Die spielen viele auch im Klavierunterricht. Hier war es ein Profispieler, nämlich der Pianist Pietro Spada mit dem ersten Satz einer Sonatine. Opus 36, Nummer 5. 12.29 Uhr ist es.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und dafür ist Ortrun Schütz wieder ins Studio gekommen. Sie haben es vielleicht schon in den Nachrichten gehört. Am Wochenende wurde eine Veranstaltung der Initiative Bad Freienwalde ist bunt von Vermummten gewaltsam attackiert. Überhaupt nicht lustig.
Die Initiative Bad Freienwalde ist bunt, das ist ein Bündnis, das sich in Bad Freienwalde für Vielfalt in der Gesellschaft einsetzt. Gestern war eine Art Straßenfest gegen Rechtsruck, gegen Hass und Hetze geplant, mit Reden, Musik, Workshops und Ständen. Also ein bunter Nachmittag bei bestem Wetter. Aber noch bevor die Veranstaltung gestartet ist, haben, so berichtet die Polizei, um die 15 vermummte und mit Schlagstöcken und anderen Waffen ausgestattete Personen die Veranstaltung gestürmt, bei denen auch Familien mit Kindern dabei waren. Mindestens zwei Personen Personen sind verletzt worden. Schlimmeres konnte wohl nur von couragierten TeilnehmerInnen und Ordnern verhindert werden. Die Polizei war auch zur Stelle, konnte die Angreifer bislang aber nicht identifizieren. Aber immerhin konnte das Fest dann trotzdem stattfinden unter hohem Polizeischutz. Dass dieser Überfall politisch motiviert war, ist ziemlich wahrscheinlich. Julia Grienitz von der Initiative Bad Freienwalde ist bunt hat im RBB berichtet, dass eine rechte Grundstimmung in Bad Freienwalde ganz generell ein Problem sei.
Zum Beispiel wurden Großteil unserer Plakate entfernt und ja, also Menschen, die queer sind, die aus anderen Ländern kommen, die anders aussehen, die links denken und auch handeln, werden hier angegriffen und müssen um ihre Gesundheit und ihr Leben fürchten.
Es gibt jetzt schon viele Reaktionen auf diesen unglaublichen Einschüchterungsversuch. Hier mal nur ein kleiner Ausschnitt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung spricht von einem rechtsextremen Angriff, der zeige, wie enthemmt die Szene auftrete. Die Stiftung rechnet mit weiteren Gefahren für queere Veranstaltungen und schreibt besorgt auf der Plattform X, dass wir nicht mehr weit entfernt seien von den Baseballschlägerjahren 2.0. Das Zentrum für politische Schönheit hat auf X im Zusammenhang mit der Attacke in Bad Freienwalde gefragt, was das Bundesministerium des Inneren tun werde, um die Menschen in diesem Land vor der rechtsextremen Gewalt zu schützen. Und Solidarität kommt auch von den Omas gegen Rechts aus Leipzig. Sie schreiben auf X, dass das Gift, was die AfD seit Jahren verbreite, wirke.
Ja, kann man nur hoffen, dass diejenigen, die da gerade vermummt diese Überfälle gemacht haben, bald aufgegriffen werden.
Hoffentlich.
Jetzt hast du brisante News über einen der wichtigsten ehemaligen Journalisten der Bundesrepublik, nämlich über Peter Scholl-Latour.
Peter Scholl-Latour soll mehrfach für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet haben. Zwar nicht regelmäßig, aber als Gelegenheitsquelle. Das hat der WDR berichtet, nachdem er in einer größeren Recherche Geheimdienstunterlagen gesichtet hat. Scholl-Latour ist ja vor inzwischen fast 11 Jahren gestorben, war unter anderem Afrika-Korrespondent für die ARD oder auch Chefkorrespondent für das ZDF und hat viele Bücher über seine Reisen geschrieben. Und jetzt kommt raus, er soll dem BND über seine Reisen und GesprächspartnerInnen berichtet haben unter Decknamen wie Scholar, Frank oder Pedro. Eine Dokumentation, für die er 1979 mit Mujahedin in Afghanistan unterwegs war, soll er dem BND vor der Ausstrahlung zu sichten gegeben haben. In Beirut soll Scholl-Latour außerdem eine Quelle des BND getroffen haben. Außerdem hat er sich offenbar bemüht, eine Person aus der DDR zu identifizieren, die für das Internationale Rote Kreuz in Ostafrika tätig gewesen ist.
Und wie brisant sind diese neuen Informationen über ihn?
Also ich finde ziemlich brisant. Eine Zusammenarbeit mit dem BND ist für Journalisten nach dem Kodex des Deutschen Presserats ausgeschlossen. Dort heißt es, nachrichtendienstliche Tätigkeiten von Journalisten und Verlegern seien mit den Pflichten aus dem Berufsgeheimnis und dem Ansehen der Presse nicht vereinbar. Seit einem Untersuchungsbericht aus dem Jahr 2006 weiß man aber, dass es durchaus üblich war, dass der BND besonders im Kalten Krieg Journalisten und Buchautoren überwacht und als Gelegenheitsquellen geführt hat und teilweise auch bezahlt. Also wirklich schwierig.
Ja, schwierig, definitiv. Jetzt hast du noch einen Tipp, das ist nicht schwierig. Das ist Jazz und zwar im Pianosalon Christofferi in Berlin.
Da ist heute der französische Pianist Paulet zur Gast. Der hat in Frankreich eigentlich schon alles an großen Jazzpreisen gewonnen, was man dort so gewinnen kann. Und er war keine 40, als er zum Professor für Jazzklavier am Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse in Paris ernannt worden ist. Das ist schon echt eine Hausnummer.
Und was macht den so besonders?
Also erstmal, er ist ein ganz fantastischer Pianist und er improvisiert on top sehr, sehr klug mit viel Wissen in Sachen Musikgeschichte von Beethoven bis neue Musik. Manchmal hört man gleich, woran er da so jetzt denkt, manchmal auch nicht. Hier mal ein kleines Beispiel. Paulet hat hier gespielt. Und zwar, ich gebe es zu, das war jetzt vielleicht etwas einfach, eine sehr jazzige Fürelise von Beethoven. Der Titel des Konzerts heute Abend lautet übrigens Summertime, Paulet und Gershwin. könnte eine tolle Kombi sein, finde ich. Um 20 Uhr geht's los im Pianosaal Cristofori. Die Tickets, die kosten 20 Euro.
Und ich finde das, was wir gerade gehört haben, dieser kleine Ausschnitt macht schon mal richtig Lust auf mehr, auf Polly.
Ja, und mit Gershwin vielleicht noch besser. Also Elise, die kann ich nicht mehr so hören, egal wie jazzig die Variante
aber
ist.
Aber Elise so, da war ja auch ein kleiner Tango mit drin. Das finde ich schon ganz schön cool.
Ja, okay.
Ortrun Schütz, danke dir.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Der gute Salon. Der Salon von Petra Gute. Im Studio 14, der RBB Dachlounge. Dort oben befragt die RBB Kulturjournalistin Kulturmenschen aus Berlin und Brandenburg. Dieses Mal die Kulturmanagerin Andrea Zietschmann. Sie leitet seit 8 Jahren die Geschicke der Berliner Philharmoniker. Als Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker. Wofür sie die Phillies am meisten bewundert und was sie aus jedem einzelnen Konzertabend heraushört, das und noch viel mehr wird sie erzählen. An ihrer Seite zu Gast der Geiger Philipp Bohnen, Philharmoniker seit 17 Jahren. Der Gute Salon mit Petra Gute am Mittwoch. Sie möchten dabei sein? Es kostet Sie nur eine Anmeldung auf radio3.de, wie es euch gefällt.
Noch ein bisschen Cembalo hinten dran. Il Giardino Armonico haben Sie hier gehört mit einer Chaconne von Tarquinio Merula um 12.40 Uhr auf Radio 3. Und jetzt geht es uns hier um völlig andere Musik, als Sie diese gerade gehört haben. Von Cassandra dürften Sie auch in diesen Tagen bei uns im Programm schon einiges gehört haben. Das ist eine zeitgenössische Oper. Die hat am Donnerstag diese Woche ihre deutsche Erstaufführung an der Berliner Staatsoper unter den Linden. Die Musik, die kommt von Bernard Foucroul, einem belgischen Musiker, der in der alten Musik genauso zu Hause ist wie in der neuen Musik. Und das Libretto von dem kanadischen Regisseur und Autor Matthew Joslin, der verbindet da diesen antiken Mythos von Cassandra, der Seherin, mit der Geschichte einer Forscherin, Sandra, die ihre Warnungen vor der Klimakatastrophe in Form von Stand-up-Comedy verbreitet. Und die musikalische Leitung der Oper, das übernimmt die Dirigentin Anja Billmeier. Und ich freue mich sehr, sie ist bei mir im Studio. Schön, dass
Hallo.
Sie hier sind. Hallo, ich grüße Sie. Cassandra ist 2023 schon uraufgeführt worden. Das ist jetzt die deutsche Erstaufführung, die Premiere in der Staatsoper. Und das ist die Oper, habe ich gerade gesagt, eines Musikers, der in der alten Musik genauso zu Hause ist wie in der neuen Musik. Hört man das?
Ja, das hört man durchaus. Es gibt so Monteverdi-Anklänge und sehr horizontale Verläufe, also dass es die Musik so schwebend vor sich geht. Und dann aber natürlich sehr moderne Sprache und zwischendurch auch Konversationsteile quasi, wo sehr viel Text auch gesprochen wird, wenn die dann ihre Stand-up-Comedian-Dinge macht, die Sandra. Und dann gibt es natürlich auch viel Saxophon, was so quasi als Klang der Verliebten eingesetzt wird. Und dann wird es so ein bisschen jazzig. Und es gibt Stellen, die klingen ein bisschen wie Ligeti. Und es gibt auch so ein, zwei Stellen, da sage ich dann immer unter Anführungszeichen, das ist die Musical-Stelle.
Also wenn Sie das so beschreiben, dann klingt das so, als wäre ein Publikum, was sonst vielleicht Berührungsängste mit zeitgenössischer Musik hat, da aufgefordert, unbedingt reinzugehen, weil das sehr vielseitig ist und sehr bunt.
Genau, es ist sehr bunt und das Libretto ist großartig, die Kostüme sind ganz toll und überhaupt die Inszenierung auch. Das ganze Konzept funktioniert super, es ist sehr filmisch auch. Wir haben ganz tolle Solisten und natürlich die luxuriöse Staatskapelle, die im Graben sitzt, und den Staatsopernchor. Es macht unglaublich viel Spaß und es geht 2 Stunden am Stück ohne Pause und man ist, glaube ich, sehr gebannt.
Und geflasht wahrscheinlich, wenn man rauskommt.
Ja, das auch.
Gehen wir da mal rein. Die Oper heißt Cassandra und da denken wir natürlich sofort, die ist ja auch gemeint an die Seherin, an die Warnerin aus der griechischen Mythologie um Troja, das stand da so Pate. Aber es gibt diese zweite Figur, Sandra, also eine verkürzte Cassandra sozusagen, Sandra, eine Klimaforscherin aus unserer Zeit. Wie ist die Oper angelegt zwischen diesen beiden Hauptfiguren?
Es gibt immer wieder Zeitsprünge, also es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt eben die mythologische Ebene, die Sie gerade auch erwähnt haben, wo es die Cassandra gibt, die eben nicht gehört wird, die eben vor der Zerstörung Trojas warnt. Und dann gibt es eben diese Katastrophe. Troja wird eben zerstört, weil nicht auf sie gehört wurde. Damit beginnt auch die Oper. Und dann gibt es immer wieder Zeitsprünge in die Jetztzeit mit Sandra, eben dieser Klimaforscherin, die davor warnt, dass man eben aufpassen muss wegen Klimakatastrophe, die Pole schmelzen. Mhm. Und sie versucht quasi auf eine humoristische Weise in ihren Stand-up-Comedies die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Problem gibt. Und diese beiden Ebenen, die durchdringen sich, also es wird immer wieder gesprungen hin und her und am Ende berühren sich sogar diese zwei Zeitzonen und die Cassandra begegnet der Sandra.
Diese beiden Ebenen, Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, wie werden die musikalisch voneinander getrennt? Höre ich das dann im Publikum? Ist das dann alte Musik, wenn wir bei der antiken Cassandra sind und neue Musik, wenn ich bei der Sandra bin und der Stand-up?
So könnte man es sagen. Also es ist nicht so, dass es sehr nach alter Musik klingt, aber es ist sehr dramatisch und auch die Cassandra selber, die die Rolle der Cassandra singt, das ist eine dramatische Mezzo-Stimme und Apollo, ein Bariton-Stimme, die dann dazu gehört und dann Hecuba und Priamos, das sind eben die großen, schweren Stimmen und es ist sehr dramatisch im Orchester und auch sehr polyphon. Und wenn es dann in die neueren Szenen geht mit Sandra und Blake, ihrem Freund, in den sie sich dann verliebt, ist es mehr, ja, es ist sehr viel rhythmischer. Es gibt die Marimbafone, die sehr viel spielen. Es wird sehr rhythmisch, es wird sehr jazzy. Es wird die Blechbläser spielen eine große Rolle mit einzelnen Soli und das Saxophon kommt dazu. Und es ist sehr, ja, sehr rhythmisch.
Rhythmisch heißt auch, da sind permanente Takt. Wechsel, Frau Bielmeier. Ich weiß, ich glaube, es geht die mehr, sagen wir es mal so. Die Anekdote, Karajan habe sich bei Strawinsky immer so ein bisschen die Noten in 3- und 4/4-Takt umschreiben lassen, damit er die Taktwechsel nicht immer alle mitdirigieren musste. Das gibt es natürlich heute nicht mehr. Ihnen macht sowas Spaß, ne? Das ist ja ganz schön anspruchsvoll.
Das ist wirklich anspruchsvoll. Das ist 2 Stunden Taktwechsel nonstop und sehr komplex. Und ich finde es auch wesentlich komplexer als jetzt bei Strawinsky, weil es ist so, dass der Librettist hat quasi den ganzen Text auf Band gesprochen und der Komponist hat versucht, dem natürlichen englischen Sprachrhythmus folgend den Rhythmus für die Oper zu entwerfen. Und dadurch entstehen eben spezielle Rhythmen, eben wie man es sprechen würde im Englischen. Es ist quasi schon eine Art Interpretation, kommt dadurch zustande. Und dadurch bedingt gibt es eben auch viele Taktwechsel. Aber man versteht die Sprache sehr gut. Es ist sehr durchsichtig und so ist auch die Instrumentation durchsichtig angelegt. Das ist sehr spannend, weil man dem Geschehen sehr gut folgen kann.
Und es ist ja nah am Menschen dran, wenn es an der menschlichen Sprache so nah dran komponiert ist.
Genau.
Eine ganz wichtige Rolle spielen, habe ich mir sagen lassen, Bienen. Es summt?
Ja, es summt.
Wir hören das mal. Ich hätte gar nichts von Bienen sagen müssen. Man hört die Bienen so deutlich. Was machen die Bienen da in der Cassandra?
Die Bienen, die bilden quasi die Ebene, das ist noch eine weitere Ebene, die da reinkommt, die Ebene der Natur ab. Und auch die Ebene, der Zerstörung der Natur. Also am Anfang gibt es viele Bienen und das sind quasi, es gibt immer so Orchester-Zwischenspiele und da kommen die Bienen zum Einsatz. Und da gibt es auch Videos dazu dann, ganz tolle, auf der Bühne. Das Bühnenbild ist auch in Wabenform gestaltet. Es gibt so eine moderne Loftwohnung, die dann quasi in Szene 6, Family Dinner, das darstellt. Da ist dann quasi nur eine weiße Wand, aber die ist eben auch mit Waben gestaltet. Deswegen, also die Bienen stehen als Symbol für die Umwelt und für die Klimaproblematik. Und am Ende, also nach vielen Zwischenspielen, bleiben dann nur noch 5 Bienen übrig. Das sind dann auch 5 Solisten aus dem Orchester. Und die spielen dann sehr viel Ponticello und man merkt, dass es den Bienen nicht mehr so ganz gut geht.
Den Bienen geht es nicht mehr so ganz gut, das ist so dahingesagt. Ne? Es ist natürlich, es geht um ein wahnsinnig ernstes Thema, das überhaupt nicht lustig ist. Und doch gibt es Stand-up-Comedy als ein Element. Wie soll ich mir das vorstellen? Sandra macht Stand-up auf der Bühne von einer Staatsoper oder?
Also sie versucht eben durch witzige, in Anführungsstrichen, Texte und auch die Art und Weise, wie sie das präsentiert. Also es gibt zum Beispiel so ein Rednerpult, das besteht aus Eis und es schmilzt dann auch im Verlauf der Oper. Es ist sehr sinnlich angelegt. Es wird immer flüssiger und nasser auch auf der Bühne und sie hat so mit einem Hammer zerstört sie dann auch dieses Rednerpult, wenn sie da verschiedene Beispiele bringt und sie erklärt dann auch, das wusste ich gar nicht, dass in der Antarktis, dass es zum Beispiel den Gluck Peak, das ist das Beethoven und Bach Ice Shelf und alle möglichen musikalischen Begriffe gibt für das Eis. Und das verwendet sie dann auch und versucht eben auf lustige Art und Weise oder humoristische Art und Weise dieses furchtbar ernste Thema dem Menschen näher zu bringen.
Und Bach haben wir auch noch mal einen kleinen Ausschnitt. Bach spielt auch eine Rolle, wird zitiert.
Ganz am Ende der Oper, ja.
Das ist der Staatsopernchor so im Hintergrund mit ach wie flüchtig, ach wie nichtig. Das ist ja eigentlich auch vom Text her etwas, was zu dieser Thematik wahnsinnig gut zusammenpasst. Frau Bielmeier, Sie leiten die deutsche Erstaufführung. Haben Sie dann auf die Erfahrung von der Uraufführungsproduktion zurückgreifen können?
Ja, das hat, weil wir schon einige Sängerinnen und Sängerinnen dabei haben, die dort auch schon gesungen haben. Und ich hatte viel Kontakt mit der Regieassistentin, die das jetzt hier gerade betreut, mhm, und hatte auch eine Aufnahme. Die hatten eine CD produziert davon. Also ich musste die Musik nicht komplett von neu lernen, sondern hatte schon einen Anhaltspunkt und bin dann quasi so mit reingewachsen in die Produktion.
Und Sie haben sie schon genannt vorhin, die serbische Mezzosopranistin Katarina Bradic, die hat die Uraufführung gesungen und ist jetzt auch hier. Es ist eine tolle Besetzung, glaube ich, ne?
Die sind alle großartig und auch tolle DarstellerInnen. Also das ist ein fantastisches Team und es macht so viel Freude auch. Also nicht nur, dass die jetzt so unglaublich tolle KünstlerInnen sind, sondern wir haben Freude zusammen und ich bin da richtig begeistert davon, dass ich da ein Teil davon sein darf.
Und diese Begeisterung wird sich dann auch aufs Publikum übertragen. Komponist und Librettist sind zu den Proben jetzt auch angereist. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit denen?
Ja, das ist großartig. Also ich hatte erst so ein bisschen Angst, oh, hoffentlich machen wir das auch richtig oder sind die zufrieden? Also man weiß das ja nie so. Aber die sind richtig sofort Teil des Teams und helfen mit und haben auch Ideen und jeder betreut seine Sachen. Der Librettist schaut, dass die Textverständlichkeit noch besser wird oder dass es wirklich auf den Punkt gesprochen wird. Der Komponist hilft mir sehr viel mit, was noch zu hören sein muss oder was vielleicht doch unbedeutender. Oder falls dann von den Hörern kam eine Frage, wow, wo sollen wir die Dämpfer jetzt noch anders einsetzen oder ist das jetzt hier so und so gemeint? Also es ist eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen uns allen und auch zwischen der Staatskapelle und mir. Ich bin total begeistert, wie neugierig und wie professionell und wie viel Interesse sie an dem Stück haben, um das zum Leben zu erwecken und noch mehr Farben zu finden oder wirklich rauszukriegen, was können wir hier noch mehr machen, um das zu verdeutlichen. Und es ist einfach echt Teamwork.
Ja, Teamwork, wirklich im besten Sinne des Wortes, wie man sich das eigentlich so wünscht, ne? Das ist nur eine besondere Sache, diese Produktion. Sie sind ja als Konzertdirigentin bei ganz vielen Orchestern erfolgreich, waren in den letzten Jahren Chefdirigentin vom Residentia-Orchester in Den Haag, haben letztes Jahr Carmen dirigiert beim Opernfestival in Glyndebourne und jetzt wieder zwischen den kurzen Konzertprojekten so etwas Besonderes, so ein ausgiebiges Musiktheaterprojekt. Was reizt Sie daran?
Ich komme ja eigentlich aus der Oper. Ich war Repetitorin und habe das von klein auf gelernt. Und ich liebe diese Kunstform sehr und bin immer froh, wenn ich so einmal im Jahr eine große Produktion machen kann. Es ist einfach toll, wenn so viele begabte Menschen aus unterschiedlichen Sparten, auch die ganze Technik und so weiter, und die alle zusammenarbeiten für ein großes Ziel. Und das ist eben, die Oper ist einfach eine Kunstform, die beste für mich, wenn alle wirklich zusammenarbeiten und alles da reinbringen, dann ist es einfach großartig. Und ein Teil dessen zu sein, ist für mich wunderschön.
Jetzt haben wir heute Montag. Donnerstag ist die Premiere der deutschen Erstaufführung. Noch unter Strom die nächsten Tage oder sind Sie entspannt?
Es ist schon sehr aufregend. Heute haben wir Hauptprobe, morgen Generalprobe und dann Premiere, ja.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie dazwischen auch noch zu mir ins Radio 3 Studio gekommen sind. Dankeschön.
Ich danke für die Einladung.
Die Dirigentin Anja Billmeier im Radio 3 Studio. Also die Premiere der deutschen Erstaufführung. Cassandra Bernard-Foucroul, der Komponist, ist am Donnerstag, Staatsoper Berlin. Weitere Termine gibt es am 22. und 25. Juni und nochmal im Juli 2., 3. und 11. Zur Premiere wird auch unser Kritiker Kai-Lewis Kaiser gehen. Seine Frühkritik hören Sie dann an diesem Freitag um 7:45 hier bei uns auf Radio 3.
Thank you.
Le Tombeau de Couperin von Maurice Ravel hier für Saxophonquartett. Das war das Menuett daraus mit dem Saxophonquartett Kebia. Das kommt von deren nagelneuem Album. Das war vor kurzem auch Album der Woche hier bei uns auf Radio 3. Und deswegen finden Sie das auch noch zum Anhören auf radio3.de. 12.58 Uhr. Das hier ist eine Mazurka mit Corinna Simon.
Wer wird denn schlafen, wenn es um gute Geschichten geht? Um gute, gute Nachtgeschichten. Die erzählen das Konzerthausorchester Berlin und Chefdirigentin Joanna Malwitz und Podcaster Matze Hilscher bei der Night Session. Das Konzert taucht ein in John Dowlands Lacrimae Antiquae, in Bryce Dessners Lacrimae für Streichorchester, in Michael Dougherty's Metropolis Symphony oder Pauline Oliveros' The Tuning Meditation. Von Debussy, Mahler und Beethoven gibt es zur Nacht Vertrautes zu hören. Joanna Malwitz leitet das Konzerthausorchester und begleitet das Publikum als Moderatorin. Die Night Session am Samstag im Konzerthaus Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Chef der Atomenergiebehörde, Grossi, hat die Konfliktparteien Iran und Israel zur Zurückhaltung aufgerufen. Die Eskalation verzögere die Arbeit an einer diplomatischen Lösung, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen baue, sagte er in Wien. Auslöser der Auseinandersetzung war der Angriff Israels auf den Iran. Unsere Korrespondentin für den Iran, Isabel Gotovac.
Israel hatte in der Nacht zum Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet und vor allem Atomanlagen und militärische Einrichtungen des Landes bombardiert. Israel will nach eigenen Angaben mit den Angriffen verhindern, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Die Führung in Teheran betont dagegen, das Atomprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken. Irans Außenminister Araghchi unterstützte die Aussagen des Präsidenten und erklärte zudem, die Regierung in Teheran würde nicht auf den rechtmäßigen Zugang des iranischen Volkes zur Atomtechnologie verzichten. Man sei aber bereit, zusätzliche Schritte zu unternehmen, um international größeres Vertrauen in das eigene Atomprogramm zu schaffen.
Die Opfer des deutschen Angriffskrieges und der Besatzungsherrschaft in Polen haben nun in Berlin einen Gedenkort. Das Deutsche Polen-Institut hat am Vormittag in der Nähe des Bundeskanzleramtes einen großen Findling enthüllt. Er soll an die Verbrechen der Deutschen zwischen 1939 und 1945 in Polen erinnern. Kulturstaatsminister Weimar bezeichnete das Mahnmal als ein Zeichen gegen das Verdrängen, das Vergessen und das Verstummen der Opfer. Langfristig ist an dieser Stelle ein dauerhaftes Denkmal und ein deutsch-polnisches Haus geplant. Der Gedenkort liegt auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort hat Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Beginn des Zweiten Weltkriegs. EU-Ratspräsident Costa hat die G7-Staaten vor ihrem Gipfel in Kanada zur Geschlossenheit aufgerufen. Costa sagte im Tagungsort Kananaskis, dieser Gipfel finde zu einem kritischen Zeitpunkt statt. Es gebe Unsicherheit in der Weltwirtschaft und eine zunehmende Zahl an Konflikten. Der EU-Ratspräsident verwies unter anderem auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die humanitäre Lage im Gazastreifen und den Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen heute für 2 Tage dort zusammen. Der G7 gehören neben Deutschland